ARD. Die Naturheilkunde befindet sich auch heute noch im Spannungsfeld zwischen Wissenschaft und Charlatanerie. Es ist ein riesiger Markt. Entstanden ist sie in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts als Reaktion auf die Ausbreitung der modernen naturwissenschaftlichen Medizin. Und das Mekka der Naturheilkunde in Deutschland war damals in Sachsen.
Weltgeschichte vor der Haustür. Ein MDR-Kultur-Podcast.
Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Ich bin Linda Schildbach und ich hoste diesen Podcast hier, der alle zwei Wochen Geschichten aus unserer Region erzählt. Die Welt verändert oder zumindest Weltgeschichte geschrieben haben. Hallo Charlie.
Hallo Linda.
Wir müssen das ganz kurz aufdröseln, denn wir reden über Naturheilkunde, 19. Jahrhundert, Mitte 19. Jahrhundert. Und ich denke natürlich bei Naturheilkunde ganz oft auch an Hildegard von Bingen. Und die war natürlich viel weiter in der Geschichte hinein. Also wie kommt das jetzt zustande?
Naturheilkunde ist natürlich keine Erfindung des 19. Jahrhunderts, sondern basiert auf Ideen, die schon viel älter sind. Also Hildegard von Bingen, man kann noch weiter zurückgehen, Galen, Hippokrates, die griechischen Ärzte, die römischen Ärzte, die haben natürlich auch Naturheilverfahren letztlich praktiziert. Und wenn man weitergeht, die Hexen oder die Frauen, die als Hexen denunziert wurden, das waren ja auch oft Frauen, die geheilt haben.
Natürlich, genau, ja.
Und also das ist eine lange Traditionslinie, die nicht erst im 19. Jahrhundert beginnt. Aber ich finde es interessant, also, weil ich denke eigentlich da nie an Hildegard von Bingen.
Ah, du hast ganz andere Assoziationen, wenn man richtig über Naturheilkunde redet, ne?
Ja, das liegt vielleicht dran, dass ich schon im letzten Jahrtausend habe ich die ersten Beiträge darüber gemacht und mich mit Naturheilkunde befasst. Und damals hatte ich auch ein interessantes Gespräch mit der Enkelin eines der großen Gurus, Eduard Bilz, und ich habe deswegen eine Flasche mitgebracht jetzt.
Aha,
hier.
Okay. Was hat die Flasche damit zu tun?
Ja. Ja, werden sich vielleicht auch viele Hörer fragen, was hat jetzt eine Flasche mit der Aufschrift Bilz mit Naturheilkunde zu tun? Ja, Eduard Bilz ist einer der großen Protagonisten, wird nachher noch in meinem Feature eine wichtige Rolle spielen. Und der hat eben 1905 dieses Getränk entwickelt, die Bilzbrause. Und ich dachte, das ist doch das Richtige für einen Podcast, dass wir einfach mal anstoßen. Ich weiß zwar nicht, ob wir einen runden Podcast haben, aber wir können einfach mal auf unsere schönen Folgen anstoßen.
Die Bilzbrause, das muss ich jetzt ganz kurz erklären für die kritischen Zuhörerinnen und Zuhörer, ist keine mit regionalen Dialekt aufgeweichtes Bier. Also es ist nicht die Pilzbrause, das ist wirklich Bilz.
Ja,
okay, dann öffne sie mal für uns.
Für Sachsen ein bisschen tückisch. So. Und es ist so, wie es ist. Also zwei Varianten habe ich hier. Die ist seit ein paar Jahren, gibt es die eben wieder. Mit Gelb und mit Rot. Also einmal mit Zitrusfrüchten, einmal mit Einheimischen. Und das war auch schon vor 100 Jahren, 120 Jahren so.
Und das war was ganz Besonderes damals?
Es war einfach ein Geschäftsmodell, natürlich. Und es war eine Limonade, die nur auf natürlichen Früchten basierte. Und das war schon was Besonderes. Der große Hype um die Bionade, dann praktisch 100 Jahre später, muss man sagen, Bilz hatte das schon.
Dann schenk mal ein.
So, leider habe ich jetzt nicht die Original-Bilz-Gläser. Das sind nämlich wunderbar elegante Kelchgläser, also schmaler Fuß und oben breit. Wenn man die Werbetafeln sieht aus der Zeit, Frauen wunderbar, ganz glücklich, nippen sie an diesem Glas mit der Bilzbrause. Also man hat dann denkt eher an Champagner, wenn man die so sieht.
Ja. Aber
auf jeden Fall ist gesünder. So,
sehr schön. Reich mal
ein
rüber.
Glas für dich.
Vielen lieben Dank. Ich warte auf dich.
Und
ich bin
ein
höflich.
Glas für mich. So, stoßen wir auf eine gesundheitsfördernde Wirkung dieses Podcasts an.
Ja. Prösterchen.
Und ja.
Finde ich gut. Kann man machen.
Ja, ist was Feines und.
Und trotzdem ist es natürlich, das war jetzt auch ein bisschen Marketing für die oder auch ein Geschäftsmodell, aber trotzdem, was hatte dann diese Brause, das schon mal kurz verraten, mit Naturheilkunde zu tun im 19. Jahrhundert?
Gerade der Bilz oder auch viele andere, die haben natürlich sich einfach auch um gesunde Ernährung. Das Interessante ist, dass fast alle dieser Sanatorien in Dresden, die hatten Gärtnereien fast in der Größe von landwirtschaftlichen Unternehmen. Und das war einfach für die ganz wichtig, also gesunde Ernährung. Und letztlich gehörte dazu auch das Trinken. Also kein Alkohol, sondern man hat dann als Alternative eben, oder der Pilz hat eben als Alternative eben die Pilzbrause, damit die Leute nicht immer nur Wasser trinken müssen, entwickelt.
Interessant. Und warum Radebeul damals den Namen Sächsisches Nizza bekommen hat, das erfahren Sie jetzt gleich und vieles weiteres im Feature von Hartmut Schade, gesprochen wie immer von der wunderbaren Conny Wolter.
Wo die Sonne hinscheint, kommt der Arzt nicht hin. Das Credo von Eduard Bilz bringt das Denken der Naturheilkundler auf den Punkt. Natur statt medizinischer Kunst. Natur kann dabei alles sein. Wasser, Luft, Licht, Essen oder Nicht-Essen, also Fasten und Bewegung.
Die Naturheilkunde ist anfangs entstanden mit dem Dogma, es muss unblutig sein und ohne Medikamente. Das Unblutig hat sich vor allem gerichtet gegen das Aderlassen, Blutegel setzen, Schröpfen, was ja in der Schulmedizin um 1825 noch massiv angewendet worden ist.
Sagt die Medizinhistorikerin Marina Lienert von der TU Dresden.
Und ohne Medikamente hieß damals, gegen diese Tees und Salben und so weiter, die dann aus 20 verschiedenen Kräutern zusammengerührt worden sind, wo dann die Effektivität dann doch relativ gering gewesen ist und andererseits aber auch gegen schon bestehende Medikamente, wie beispielsweise Morphine, die ja da gerade großen Anklang gefunden haben.
Marina Lienert ist auf das für Medizinhistoriker eher abseitige Thema der Naturheilkunde gestoßen, weil zu den Vorgängereinrichtungen der heutigen medizinischen Fakultät auch die Rudolf-Hess-Akademie für Naturheilkunde gehört. Und weil ihr als Dresdnerin natürlich Heinrich Lahmann und Eduard Bilz mit ihren naturheilkundlichen Sanatorien ein Begriff gewesen sind. Doch die Sanatorien und auch das Krankenhaus stehen für jene Zeit, da Dresden deutschlandweit führend in der Naturheilkunde ist. Die eigentlichen Wurzeln aber liegen nicht in Mitteldeutschland. Der schlesische Bauer Vinzenz Priesnitz entdeckt nach einem Unfall am eigenen Leibe die heilsame Wirkung kalter Umschläge. Pfarrer Sebastian Kneip aus dem bayerischen Würreshofen heilt seine Tuberkulose mit kalten Bädern. Beide werden zu den Aposteln von Kaltwasserkuren, der Hydrotherapie. Als Semmeldoktor wird der böhmische Fuhrmann Johann Schroth bekannt, dessen Heilerfolge auf feuchten Wickeln und trockenem Brot beruhen, während der Schweizer Färber Arnold Rickli als Sonnendoktor auf Licht und Luft setzt.
Wir hatten ja in Sachsen keinen von diesen Begründern dieser Laienmedizin. Aber wir hatten dann eben Persönlichkeiten wie den Dr. Jur Meinert, der den Verein für Wasserfreunde vorangebracht hat. Wir hatten dann den Chemnitzer Industriellen von Zimmermann, der also massivst gefördert hat, der auch Lahmann erstmal nach Chemnitz geholt hat. Er hat dort in Chemnitz eine Naturheilanstalt errichtet, die er sich vorgestellt hat als Ausbildungsstätte für Ärzte, für Naturärzte.
Es sind nicht allein solche personellen Zufälle, die Sachsen zum Mekka der Naturheilkunde machen. Das Land ist in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts das am dichtesten besiedelte Gebiet Deutschlands. Ein Industrieland mit all seinen negativen Folgen. Die Tuberkulose grassiert, auch Rachitis, landläufig Knochenweiche genannt, ist gang und gäbe. Gicht, Bronchitis und Rheuma weit verbreitet. Die Kindersterblichkeit ist hoch.
Ein Mädel hatte er besonders gerne gehabt und die starb mit 3 Jahren. Und da hat er sich überlegt, das kann doch nicht wahr sein. Da muss doch irgendetwas geben. Die Natur, die ist doch da. Die muss doch wenigstens solche Sachen aus sich herausbringen, dass man den Menschen helfen kann.
Er, das ist Eduard Bilz. Und die das erzählt, ist Irmtraut Krause, seine Enkelin. 1999 war das. Eduard Bilz ist mit seinen Büchern eine der prägenden Persönlichkeiten der Naturheilkunde. Das neue Heilverfahren, Lehrbuch der naturgemäßen Heilweise und Gesundheitspflege, kurz Bilzbuch genannt, erscheint 1888 das erste Mal, wird 3,5 Millionen Mal verkauft und in 12 Sprachen übersetzt.
Das Schwimmen, Fechten, Reiten stärkt unsere Körperkraft. Noch Besseres gibt's bei Weitem, was Jugendfrische schafft. Ein solches Mittel bietet nun die gottesherrliche Natur.
Bilz ist Weber. Er fährt die ungesunden Arbeitsbedingungen in dunklen, stickigen und lauten Maschinensälen, in den kleinen, düsteren Wohnzimmern am eigenen Leib. Leidet an Magenkrämpfen und nie verschwindendem Husten. Nach dem Tod der Tochter beginnt er sich mit Naturheilverfahren zu beschäftigen, kuriert sich mit Wasser, Licht und Luft. Irmtraut Krause ist mit den Empfehlungen ihres Großvaters aufgewachsen. Mit kalten Bädern am Morgen, mit Kamille-Schwitzbädern bei Fieber, mit Barfußlaufen und viel frischer Luft.
Da war ja meine eine Tante, die war als Kind kränklich immer. Und da haben sie immer die Fenster zugemacht. Und wenn der Großvater kam, da sagte der, ich habe die Fenster mir zu, die Fenster müssen aufmachen. Und dass die Agathe hier Luft bekommt und das ist das Wichtigste von allen. Naja, und kaum war der Großvater weg, da haben sie die Fenster wieder zugemacht. Und wie er wieder reinkam, hat er das Fenster ausgehängt. Aber der hat ja auch auf dem Balkon geschlafen, wie im Sommer, wie im Winter, bloß mit Zeitung zugedeckt.
Es sind nicht diese rigorosen Maßnahmen, die Eduard Bilz berühmt machen, sondern er besitzt die seltene Fähigkeit, medizinische Zusammenhänge zu erklären. Bilz schreibt anschaulich und sorgt für Anschauung. In seinen Büchern gibt es menschliche Pappfiguren, die man Schicht für Schicht entblättern kann. Von der Haut über die Muskeln bis zu den inneren Organen, einschließlich des Unterleibs. Aufklärung für 75 Pfennig. Mehr kostet das bibeldicke Buch nicht. Auch Bilz Therapietipps lassen sich ohne große Kosten umsetzen.
Das hat mich dann tatsächlich sehr berührt und begeistert, mit welcher Kraft ein einfacher Mann aus dem Volk so viel den Menschen beigebracht hat.
Inge-Lore Geistlinger. Jahrzehntelang hat sie als Hausärztin in Friedewald am Rande Radebeuls gearbeitet. Nach der Wende entdeckt sie Bilz für sich, macht noch einen Facharzt für Naturheilverfahren, leitet heute, deutlich jenseits der 80, eine eigene Bilz-Klinik und auch den Bilz-Bund. Sie betont, Bilz habe stets Medizin und Soziales zusammengedacht.
Der Weg zu des Volkes Glück, das war die erste Ausgabe seines Buches.
Anders der zweite Dresdner Naturheilpapst, der von Marina Linert schon erwähnte Heinrich Lahmann. Ein studierter Mediziner, im Unterschied zu Priesnitz, Schroth, Kneipp und Bilz. Doch er kehrt der Schulmedizin den Rücken.
Es ist der Fluch der Medizin, dass sie als Wissenschaft angesehen und gelehrt werden wolle. Das führt zu einer therapeutischen Impotenz. Wenn heute jemand fragt, wie soll ich leben, um gesund zu bleiben, so wird er einen solchen Wirrwarr von Antworten bekommen, dass er froh sein kann, wenn er den Mut behält, im alten Schlendrian fortzuleben, da dieses Leben einem Leben als Hypochonder vorzuziehen ist.
Es ging mit der naturwissenschaftlichen Medizin eine Spezialisierung einher. Ja, während der Naturheilkundler versucht hat, die ganzheitliche Sicht zu behalten, ganzheitlich zu behandeln, das heißt einschließlich psychotherapeutischer Verfahren, etwas, was dann gerade auch in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in der sogenannten Schulmedizin, also universitär gelehrten Medizin, dann doch negiert worden ist. Wenn man dort kein Krankheitssubstrat gefunden hat für diese Erkrankung, dann hatte man ein großes Problem. Ärzte haben sie dann eben oft in die sogenannten Nervenheilanstalten geschickt oder eben auch in die Kaltwasserheilanstalten, die ja in Nachfolge von Priesnitz im gesamten deutschsprachigen Raum entstanden sind, weil die eben auch psychosomatisch behandelt haben.
Neurasthenie, Nervenschwäche, ist um 1900 das diagnostische Pendant zum heute aktuellen Burnout. Bei den Frauen wird häufig Hysterie diagnostiziert. Für beides finden die Ärzte keine organischen Ursachen. Die leidenden Patienten suchen Hilfe bei Heilkundlern oder in den naturheilkundlichen Sanatorien. 1888 übernimmt Heinrich Lahmann ein pleite gegangenes Bad auf dem Weißen Hirsch und eröffnet dort ein naturheilkundliches Sanatorium. Sein Konzept: Luft, Wasser, Bewegung und Diät. Schnell wird es Mode, bei Lahmann zu kuren. Rainer Maria Rilke, Franz Kafka und Thomas Mann kommen. Müsli-Papst Bircher studiert Lahmanns Diäten. Marika Röck, Zara Leander und Claire Waldorf kuren ebenso hier wie der russische Maler Ilja Repin.
Vor dem Ersten Weltkrieg waren es vor allem russische Aristokraten. Ja? Und nach dem Ersten Weltkrieg hörte das natürlich dann aufgrund der Weltereignisse auf. Dann waren es aber vor allem auch Industrielle und die beginnenden Filmsternchen, die sich da auch niedergelassen haben, die das also auch geprägt haben, das Stadtbild.
Der Aufstieg des Weißen Hirsch vom verschnarchten Bergnest zur Nobeladresse, er beginnt mit den Sanatorien. Denn Lahmann findet bald Nachahmer auf dem Weißen Hirsch. Das eher psychotherapeutisch orientierte Sanatorium von Heinrich Teuscher, das für seine Fastenkuren berühmte von Siegfried Möller oder die ganz exklusiven Kureinrichtungen von Max Steinkühler und Eugen Weidner. Radebeul, wo Eduard Bilz seine Naturheilanstalt mit einem prächtigen Kurhaus gebaut hat, bekommt den Spitznamen Sächsisches Nizza.
Mein Großvater war hauptsächlich für die Bevölkerung, die sich das nicht so leisten konnte alles. Er wollte mehr für die einfachen Leute. Er stammte ja selbst aus ganz einfachen Familie und hat sich emporgearbeitet. Und das hat mein Großvater immer gesagt: Ich will für die da sein, die das nicht so können, aber die auch ihre Heilpraxis oder ihre Sachen brauchen. Und er war eben mehr für den Mittelstand.
Der zu Reichtum gekommene einstige Weber vergisst seine Herkunft nicht. In Radebeul baut er erst ein 300.000 Quadratmeter großes Licht- und Luftbad, dann ein richtiges Bad, für das er auf der Dresdner Hygieneausstellung eine wahre Sensation erwirbt. Eine Wellenmaschine. Bis heute Markenzeichen des Radebeuler Bilzbades. Geld verdient Bilz mit seinen Bädern nicht. Er will den unteren sozialen Schichten ermöglichen, Sonne, Licht und Wasser zu genießen. Das ist mehr als Revolutionsmetaphorik. Die Naturheilbewegung erfasst auch die Arbeiterbewegung. Die kann sich zwar keine Kur bei Bilz leisten, wohl aber dessen Schriften, die Bilz auch in preiswerten Sammelheften veröffentlicht. Und einen Schrebergarten. Namen von Gartenvereinen wie Volksgesundheit oder Naturheil erzählen noch heute von ihrer Herkunft aus der Gesundheitsbewegung.
Und da war die Naturheilkunde ein kostengünstiger und auch selbst anzuwendender Weg, um die eigene Gesundheit zu erhalten, zu fördern und wiederherzustellen.
Nadine Kulbe arbeitet am Sächsischen Institut für Geschichte und Volkskunde. Bei einem Projekt über Freitaler Bürger stieß sie auf Hermann Wolf, einen sozialdemokratischen Lehrer, der die Schule aufgibt, eine Naturheilpraxis eröffnet und sich als sozialdemokratischer Stadtverordneter für den Bau eines bis heute bestehenden Freibades einsetzt. Hermann Wolf steht für eine dritte wichtige Strömung in der alternativen Gesundheitsbewegung, der proletarischen. Sie unterscheidet sich durchaus von dem, was Lahmann, Teuscher, Möller auf dem Weißen Hirsch praktizieren, aber auch von Bilz.
Weil die politische Einstellung ja dazu geführt hat, dass man nicht Naturheilkunde nur als Behandlung des Körpers gesehen hat, sondern dass die Gesundheit als ganzheitliches Phänomen gesehen wurde. Also dass nicht nur die Gesundheit von körperlichen Einschränkungen oder was auch immer beeinflusst wird, sondern dass es auch viel mit gesellschaftlichen Einwirkungen, mit politischen Einwirkungen zu tun hat, dass zum Beispiel so Dinge wie die Einführung des 8-Stunden-Tages, die ja eine sozialdemokratische Forderung war, auch viel damit zu tun hat, dass die Menschen Freizeit brauchen, also Zeit zur Erholung, Zeit auch mal was anderes zu machen, als nur arbeiten zu gehen und so weiter und so fort. Und insofern ist das schon noch ein bisschen breiter aufgestellt, als nur allein auf körperliche Einflussnahme gerichtet.
Brüder zusammen zur Freiheit, Brüder zu Lichte empor.
Und wo bleiben die Schwestern?
Die sind durchaus als gleichwertig anerkannt worden.
sagt Marina Lienert. In der Naturheilbewegung seien von Anfang an sehr viele Frauen aktiv.
Die sind auch als Heilpraktiker tätig gewesen oder als erstmal Heilkundige tätig gewesen.
Clara Muche ist in Berlin, Radebeul und Loschwitz als Naturheilpraktikerin tätig, zudem eine gefragte Vortragsrednerin. Alma Wartenberg spricht in Lausitzer Gasthöfen vor 500 Zuhörerinnen über den weiblichen Körperbau, Mutterschutz und Schwangerschaftsverhütung und verkauft dazu die im Kaiserreich verbotenen hygienischen Gummiartikel.
Und ganz wichtig ist natürlich Anna Fischer-Düggelmann, die ja auch hier in Oberloschwitz im Artushof gelebt hat und gewirkt hat. Sie war eine in der Schweiz promovierte Ärztin und sie hat Naturheilkunde sehr exzessiv betrieben, hat dazu ein Buch geschrieben, also ich würde mal sagen das Bildsbuch für Frauen, die Frau als Hausärztin, ja. Und die hat durchaus sich Respekt verschafft und ist immerhin in dem Lexikon der hervorragenden Ärzte aller Zeiten und Völker, was 1900 erschienen ist, dann in der zweiten Auflage auch mit aufgenommen worden, als eine der wenigen Frauen weltweit.
Doch die Frauen etablieren keine großen Heilanstalten, die über Jahrzehnte Patienten anlocken, wie es Lahmann und Bilz gelingt. Auch wenn deren Klientel sich unterscheidet, die Therapien der beiden Naturheilgurus sind ähnlich. Auf den Tisch kommen meist vegetarische Gerichte. Grünkernschnitten, Brennnesselgemüse, gefüllte Kohlrabi und Spinatschnitten bei Lahmann, arme Ritter, Kartoffelpuffer und Quarkkeulchen bei Bilz, sagt Ingelore Geistlinger.
Also bei seinen Verordnungen spielte die Ernährung eine große Rolle. Diät war ihm also sehr wichtig. Nur vegetarische Kost hatte er schon. Speziell hatte er eben auch dieses Weizenschrotbrot. Und das wissen wir heute, dass das geschrotete Brot nach seiner Art mit Sauerteig eine ganz wertvolle Grundlage ist für die Darmbakterien des Dünndarmes.
Der Darm hat seinen eigenen Charme. Und über die Ernährung kann man Krankheiten beeinflussen. Die Naturheilkundler wussten dies aus der Erfahrung. Die klassische Medizin brauchte noch Jahrzehnte, um das vielfältige Leben im Darm und wie es unsere Gesundheit beeinflusst, zu entdecken. Bei Gicht setzt Bilz auf Fasten, ein auch heute probates Mittel. Das Leben in den Sanatorien ist streng getaktet. Von einer regelrechten Ordnungstherapie spricht Bilzärztin Ingelore Geistlinger. Die Behandlungen beginnen morgens mit Barfußspaziergängen und Gymnastik. Es folgen Massagen, kalte oder warme Bäder, Bewegung an der frischen Luft.
Und dann hatte er die Wickel und Packungen wie Kneipp. Er hatte Inhalationen, er hatte auch eine Lichttherapie. Der hatte auch schon diesen Magnetismus, diese pulsierenden Magnetfelder. Also er war immer auf der Höhe der Zeit, auch der Elektrophysik eben damals. Oder Vibrationsmassagen. Blitzküsse, kühl und warm.
Oder das Waldbaden. Was heute Lifestyle-Zeitungen und Kurhäuser als neuesten Gesundheitstrend bewerben, wurde in Dresden schon vor 130 Jahren praktiziert. Und dass man sich mit Mozart, Haydn und Händel vorzüglich entspannen kann, wissen die Ärzte auch und setzen Musik zur Therapie von Nervenleiden ein. Eitel Sonnenschein ist das Leben als Naturheiler nicht. Kurpfuscherei wirft die etablierte Ärzteschaft den alternativen Behandlern vor. Die reagieren, indem sie mit Studien den Erfolg ihrer Methoden belegen. Vor allem der Mediziner Heinrich Lahmann sucht nach den biologischen Grundlagen der Naturheilverfahren. Auf der anderen Seite setzen universitär ausgebildete Ärzte auch auf Naturverfahren, weil sie mit ihrem medizinischen Latein am Ende sind. Diese Krise der Medizin soll durch die sogenannte biologische Medizin in den 1920er Jahren überwunden werden, weiß Medizinhistorikerin Marina Lienert.
Die sich also auch wieder auf die sogenannten natürlichen Heilverfahren besonnen hat. Und diese biologischen Ärzte waren aber auch Ärzte, die beispielsweise eugenische Faktoren schon mit einbezogen haben. Und die haben dann auch diesen Begriff der neuen deutschen Heilkunde geprägt, schon 1930. der dann wieder aufgegriffen worden ist vom Reichsärzteführer Gerhard Wagner und der dann in den 30er Jahren bis zu seinem Tod 1939 dafür sich eingesetzt hat, diese sogenannte neue deutsche Heilkunde zu etablieren.
Dresden mit seiner großen Naturheiltradition wird das Zentrum der neuen deutschen Heilkunde, die mit ihrer eugenischen Tendenz nicht nur all jene ausschließt, die in irgendeiner Form gehandicapt sind, sondern als deutsche Heilkunst auch die jüdischen Ärzte. Das Krankenhaus Johannstadt, umbenannt in Rudolf-Hess-Krankenhaus, wird zum biologischen Zentralkrankenhaus. Und in der Rudolf-Hess-Akademie sollen die Ärzte lernen, naturheilkundliche Verfahren mit Schulmedizin zu verbinden. Doch die Flucht des Naturheilfans und Hitler-Stellvertreters Rudolf Hess nach England und der Kriegsbeginn beenden die neue deutsche Heilkunde.
Das Oberkommando der Wehrmacht hat heute auf Geheiß des Großadmirals Dönitz die bedingungslose Kapitulation aller kämpfenden Truppen erklärt.
Mit dem Krieg endet auch die Geschichte der Naturheilsanatorien. Bei Lahmann auf dem Weißen Hirsch errichtet die Rote Armee ein Krankenhaus. Bilds Kurhaus wird zur Unterkunft für Lehrerstudenten. In der DDR ist eine Ausbildung zum Heilpraktiker nicht möglich. Die Naturheilkunde lebt trotzdem weiter, weiß Marina Lienert.
Also man hatte in der DDR ja diesen Fokus gelegt auf Prävention. Und da passte natürlich die Naturheilkunde wunderbar dazu. Außerdem hat es in der Naturheilbewegung ja einen großen, auch proletarischen Anteil gegeben. Und man denke an solche wie Friedrich Wolf, der also ein Naturarzt gewesen ist, sodass man hier sagen kann, dass die Naturheilkunde durchaus nicht unbedingt nur bekämpft werden sollte, sondern integriert werden sollte.
Und das ist auch passiert. Aber nicht mehr unter dem Terminus Naturheil, sondern der Naturheilkundler heißt nun Facharzt für Physiotherapie.
Sie sind dann auch in den Lehrplan von den Studierenden, in die Approbationsordnung auch mit aufgenommen worden. Also jeder Studierende hier musste also in Physiotherapie unterrichtet worden sein. Sodass also die Naturheilkunde mit integriert war.
Und so lebt die Naturheilkunde bis heute fort. Diäten werden nunmehr als Ernährungsmedizin an Universitäten gelehrt. Bewegung gilt als ideale Prophylaxe gegen Arteriosklerose, Herzkrankheiten und Demenz. Möglichkeiten gibt es viele, egal ob im Bilzbad oder auf dem Radebeuler Bilzweg.
Willst du bleiben jung und schön, musst du oft ins Bilzbad gehen. Kein Philister sein, kein Filz, geh ins Luftbad hin zu Bilz. Mögen andere drüber lachen oder dumme Späße machen, solch ein Luftbad ist doch schön.
Weltgeschichte vor der Haustür. Ein MDR-Kultur-Podcast.
Sonne, Wasser, Fasten, gute Ernährung. Wie Sachsen zum Mekka der Naturheilkunde wurde, war das Thema von dieser Weltgeschichte. Charlie, ich fand es unglaublich spannend, diese parallelen Linien, ne, oder diese Entwicklungslinien zu sehen. Also wirklich dieses, wir haben einmal Naturheilkunde für die, ich nenne es jetzt mal, Schönen und Reichen und Prominenten.
Ja.
Sächsisches Nizza, super, dass ich das jetzt gelernt habe.
Lahmann noch mehr, also für die ganz Reichen. Stimmt, waren ja alle, also das waren ja die ganz Prominenten. Also, inklusive der russischen Aristokraten, da musste ich auch mal gleich dran denken, die Russen so gerne nach Dresden gereist sind. Also es gibt eine Traditionslinie.
Die ganz lange, ja. Schon lange ist, ja. Auch wenn ich mir so überlege, also da ja auf dem Weißen Hirsch, ne, Rainer Maria Rilke, Franz Kafka, Thomas Mann, also da will man ja direkt auch gleich einen Roman schreiben oder Mäuschen spielen.
Ja, bei Kafka habe ich irgendwo mal dann gelesen, dass Kafka von dem Gugelhupf bei Lahmann so begeistert war, dass er sich entweder hat jede Woche einen schicken lassen oder nach dem Rezept backen lassen hat.
Ach.
Ja. Aber ich zweifle an dieser Anekdote, so schön sie ist.
Das ist schön.
Weil in dem Lahmannschen Kochbuch, das ist vor ein paar Jahren wieder aufgelegt worden, also man kann die Diäten von Lahmann nachkochen.
Verrückt.
Da steht kein Gugelhupf. Ich habe schon geguckt.
Und ob da der Bircher auch sein eigenes Müsli noch schnell gemischt hat, als er vor Ort war und gesagt hat, nein, ich nehme mein eigenes Müsli.
Ja, zumindest hat sich inspirieren lassen. Also der war schon dort und hat einfach geguckt, was machen die dort. und hat dann eben sein eigenes Müsli entwickelt. Also das gehört ja auch mit dazu, dass das das Zentrum war, dass die Leute dorthin gekommen sind, gelernt haben und dann woanders hingegangen sind und ihre eigenen Sanatorien ja auch gegründet haben.
Genau, das war quasi diese, ich sag jetzt mal, die edle Linie oder die.
Das war schon die oberste Schicht. Das waren schon eben die Filmsternchen, die Aristokratie, die Schriftsteller. Also eben Thomas Mann, eben der nicht bloß in Davos war, sondern eben dann damals auch in Dresden auf dem Weißen Hirsch.
Ja, und dann haben wir quasi Eduard Bilz, der das wirklich macht und sagt, hey, das Buch, was war das, 75 Cent oder was? Und dann kann jeder auch, hat Rezepte.
Pfennig
natürlich. 75 Pfennig für die breite Masse. Jeder kann das irgendwie auch nachmachen ein bisschen. Fand ich auch spannend, diesen Ansatz.
Ja, und auch, dass er eben, also seins war ja wirklich eher Mittelschicht, wie seine Enkelin ja auch gesagt hat. Aber eben das Bilzbad, das ja bis heute existiert, inklusive der Wellenanlage, ne? Wo jeder rein konnte, oder das Luftbad, das ist ja eine Riesenanlage gewesen. Ich meine, 300.000 Quadratmeter muss man erstmal auch kaufen und finanzieren. Und Radebeul war damals auch schon nicht billig. Und das zu machen, dort Lufthütten zu bauen und dann sozusagen für wenige Pfennige dort einfach den Leuten zu ermöglichen, sich Luft und Sonne auszusetzen und einfach ja, ein Stückchen einfach Gesundheit so zu tanken. Ne? Das finde ich schon.
Genau, das hast du ja auch gut rausgebracht in deiner Weltgeschichte. Wirklich zu sagen, wir haben hier eine Gesellschaft in der Industrialisierung und die braucht andere Arten, um quasi gesund zu bleiben. Ne? Es sind andere Bedürfnisse, die dadurch entstehen, dass halt dieses Industrialisierte, diese Arbeitswelten, wie wir sie dann kennen, ne? Dass man Erholung halt braucht.
Und man muss ja auch sehen, also um mit Marx zu sprechen, der Arbeiter hat nur seine Arbeitskraft zu verkaufen. Und wenn er krank ist, hat er nichts. Also gerade wenn man so in die Anfänge guckt, vor der Bismarckschen Sozialgesetzgebung keine Krankenversicherung, nichts. Also man war wirklich existenziell darauf angewiesen, dass man irgendwie gesund ist und arbeiten gehen kann. Und die Bedingungen waren ja gruselig. Also das ist ja, war ja auch vorher als Bauer, musste man ja auch gesund sein, um auf den Acker zu gehen. Aber die Bedingungen natürlich in den Proletarierwohnungen, lichtlos, dunkel, eng, das war ja wirklich im Wortsinne finster. Und Chemnitz, das sächsische Manchester, also da kennt man ja die Berichte, wie furchtbar das dort war. Dann gibt es auch ja solche absurden Sachen, wo das klar war, Kinder brauchen Licht und Luft. Da habe ich dann gefunden, da gab es dann so eine Art Käfige, die hat man ans Fenster gehängt, also nach außen, so ans Fensterbrett festgemacht. Und da wurden die Babys oder Kleinkinder reingelegt, damit sie frische Luft kriegen.
Wow.
Also
Wahnsinn. Wahnsinn. Okay.
Ja, also
ja, ich meine, ich kenne das nur noch aus der Schulzeit, logisch, was man halt aus dieser Industrialisierungszeit mit rausnimmt, dass die ja teilweise dann auch die Betten untervermietet hatten. Ne? Also
ja,
die einen
ja,
waren in der Arbeitsschicht, dann war da dein Bett, hat jemand anderes und dann war es wieder rum. Aber die Käfige mit der Luft, es ist natürlich verrückt, ja. Aber das sind so, hat sich das entwickelt, ja,
wie du auch sagtest. Ja, und dann kommt ja die andere Traditionslinie, nur mal als Namen genannt, Schrebergärten. Ne? Das ist ja auch aus so einer Bewegung, also dem ging es nicht primär um die Gesunderhaltung, aber um gesunde Ernährung ja auch. Der Arbeiter kann sich da seine auf eigene Scholle ein bisschen was anbauen, ist auch dort draußen an der frischen Luft, bewegt sich, hat Sonne. Also das ist ja auch eine Traditionslinie, die dort reinspielt. Ne? Und die auch wieder aus Sachsen kommt. Also Sachsen war da schon ein bisschen ein Hotspot. Die Bedingungen im Ruhrgebiet waren sicherlich nicht besser. Aber man hat sicherlich lieber ein Sanatorium in Radebeul oder auf dem Weißen Hirsch gebaut als in Gelsenkirchen.
Wahrscheinlich, ja. Und die dritte Strömung, das ist ja dann Hermann Wolf. Also der quasi wirklich diese proletarische Alternative.
Der steht nur pars pro toto, weil das ist eigentlich kein bekannter Mann. Aber einfach einer dieser vielen, vielen Leute, die Politik, also als Sozialdemokrat und Gesundheitsbewegung verknüpft haben. Also Friedrich Wolf, sein Sohn hieß auch Friedrich Wolf, aber ich meinte jetzt den Arzt Friedrich Wolf, Professor Mamlock, Giancarlo, hast du ja vielleicht auch in der Schule noch gelesen. Der war ja auch ein ganz großer Gesundheitsapostel. Das ist in der DDR zumindest ein bisschen hinten runtergefallen. Also in meiner Schulzeit wurde das nicht erwähnt, da war er eben immer bloß der kommunistische Schriftsteller. Aber meine Frau als Ärztin hat ein dickes Buch von ihm, Die Natur als Arzt und Helfer, das ist in 20er Jahren erschienen. Und da sieht man dann auch einen muskelbepackten, also ideal, so wie die griechischen Jünglinge, so Rückenansicht, nackt, das gehört ja auch dazu, die Freikörperkultur, ne?
Natürlich.
Der sich der Sonne entgegenreckt.
Ah.
Er hat eben auch diese Traditionslinie einfach mit begründet und die gab es schon immer. Klar, wenn man sagt, der Arbeiter braucht Freizeit, Gesundheit und alles, das ist dann auch immer ein Anknüpfungspunkt für die Arbeiterbewegung gewesen. Und dann natürlich die Lebensreformer, die, sagen wir, eher unpolitisch oder so waren. Aber da gibt es eben ganz, ganz viele Stränge, die sich dann einfach miteinander verknüpfen und eben gerade in Personen von solchen Leuten wie Friedrich Wolff.
Und du hast es ja auch schon angesprochen in deiner Weltgeschichte. Stimmt mein Eindruck, wenn ich das Gefühl habe, diese großen, nicht nur die großen Namen, aber auch die Sanatorien und all das, das war schon sehr Männerdomäne, obwohl ja die Frauen, wie du ja dann auch gesagt hattest, wirklich, da gab es ja auch sehr, sehr bekannte Frauen und natürlich auch ein großer Wissensschatz, der ja eigentlich immer von Frauen zu Frauen weiter, also ich meine, wir haben es ja angesprochen, die Kräuterheilerin damals schon viele Jahrhunderte vorher, also dieses Wissen eigentlich ja in der Traditionslinie steht von den Frauen.
Ja, ich hatte mich auch gewundert und hatte auch alle meine Gesprächspartnerinnen explizit darauf angesprochen. Also heute wissen wir ja von vielen Studien, Frauen sind viel gesundheitsbewusster und man kann das vermuten, dass das ja vor 100 Jahren, vor 200 Jahren auch nicht viel anders waren. Und du hast ja schon angesprochen, Kräuterheilerin, also ja, das waren ja immer Frau oder viele. In der Überlieferung. Man weiß wenig von Hexern, sondern eigentlich Hexen. Und also Frauen, die geheilt haben. Und Marina Lienert, die sich am intensivsten mit dem Thema Naturheilkunde, hat mir ja auch gesagt, nein, es stimmt nicht. Aber die sind zum Teil eben auch gescheitert als Betreiberin von Sanatorien. Warum auch immer.
Naja, wahrscheinlich wegen der gesellschaftlichen Struktur drumherum,
ja, nicht wahr? Also ich meine, bestimmte Sachen konnte man.
Geld, das ist ja oft so, ne?
Ja. Oder als Frau darf ich überhaupt einen Vertrag abschließen und sowas. Also da ist schon vieles wahrscheinlich einfach daran gescheitert, an den ganzen Bedingungen. Aber eben als Vortragsreisende, da haben sie schon große Bedeutung gehabt. Oder eben die Fischer-Dückelmann, Anna Fischer-Dückelmann, die schon eine große Rolle gespielt hat, auch als Ärztin, gerade im Dresdner Raum.
Und dann kommen wir eigentlich schon genau zu dem, all das war ja erste Hälfte 19. Jahrhundert, dann der große Hype, sag ich mal, oder das, wo wirklich das sich alles ausgebaut hat, sind wir dann schon Ende 19. Jahrhundert, würde ich sagen. Ne? Und dann kommt halt die NS-Zeit. Dann ist ja dann der Punkt, Naturheilfan Rudolf Hess kommt. Also vielleicht, da würde ich gerne mit dir noch mal ein bisschen mehr von dir erfahren. Also haben die das dann einfach vereinnahmt, die Nazis?
Na, es gab natürlich auch eine starke, sagen wir mal, esoterische Strömung unter den Nazis. Also wenn du auch Himmler, diese Expedition, ich glaube Jens Sparschuh hat da mal einen Roman drüber geschrieben, wo die in Himalaya geschickt wurden, um einen Yeti zu suchen, als den Urformen vom Arier. Und also da war auch viel Esoterisches unter einem Teil der Nazis, ne? Und Naturheil, wie gesagt, es war ja eine breite Strömung. Und die Nadine Kulbe vom Sächsischen Institut für Volkskunde und Geschichte, die hat mir eben erzählt, bei ihren Studien ist sie zum Beispiel auch auf völkische Gruppen gestoßen, die auch Freikörperkultur praktiziert haben, im Bautzener Raum. Und die haben dann immer zur Warnung, weil dann auch ermahnt wurden, also es geht nicht, der normale Waldspaziergänger ist erschreckt, wenn er plötzlich nackte Leute im Wald trifft. Und die haben dann immer die Hakenkreuzfahne an der höchsten Fichte gehisst, um die Leute zu warnen, dass sie jetzt dort nackt durch den Wald laufen.
Oh, wow.
Also diese Strömung gab es natürlich auch. Ja, Hess war einer der großen Fans, auch Himmler, also wenig bekanntes Kapitel, zum Beispiel Dachau. In dem KZ Dachau ist mit Demeteranbau ganz viel experimentiert worden, mit Schüsslersalzen, mit Homöopathie. Also man hat dann Häftlinge mit Tuberkulose infiziert und hat dann versucht, die mit Schüsslersalzen oder eben mit Kügelchen, also homöopathischen Sachen zu heilen. Also da gibt es auch eine ganz ungute Traditionslinie, es ist einfach missbraucht worden. Also es gab unter den Nazis zum Teil wirklich so ein Hebel für Naturheil, für Naturheil. Aber wenn man so die ganze Blut- und Bodenmystik, ist das ja auch nicht so überraschend, dass man sich natürlich dann auch sagt, okay, zurück, wir wollen natürliche Heilmittel haben. Und dass man da angeknüpft hat an eine Modeströmung, ist wenig verwunderlich eigentlich.
Genau, und das dann natürlich auch deutsche Heilkunst zu nennen. Und es ist natürlich dann auch in der irrationalen Logik der Nationalsozialisten, die ja immer darauf beruhte, die ganze Ideologie beruhte ja auf Ausgrenzen und bestimmte Leute quasi besser stellen. Dann, ne? Genau.
Ja, aber es gibt ja auch die deutsche Physik, die sich dann gegen die Quantenphysik und gegen Einstein gerichtet hat. Also das wäre alles jüdisch und die deutsche Physik, oder dann sagen die klassische Physik, auch eine deutsche Mathematik. Da ging es eigentlich primär natürlich darum, einfach jüdische Gelehrte, jüdische Wissenschaftler, jüdische Mediziner auszugrenzen und zu sagen, die nicht. Ansonsten, ja, ich finde das schon also sehr ambivalent. Ne? Diese Grundidee, eine Synthese zu gucken, welche Naturheilverfahren können wir mit Studien nachweisen, helfen was? die ist ja gut.
Ja, das ist natürlich.
Ja. Also ist ja auch älter, das ist ja nicht erst eine Erfindung von Nazis, sondern das war ja schon vorher. Das auch Lahmann hat ja schon Studien gemacht und hat gesagt, wo kann ich nachweisen? Ist natürlich immer verdammt schwierig,
die wurden ja
bei einer Fastenkur nachzuweisen oder so.
Ja.
Worauf beruht die Wirkung? Weil die auch viele verschiedene Sachen in ihren Sanatorien gemacht haben. Was ist jetzt die Wirkung? Liegt es jetzt dran, dass der Mensch Bewegung hat? Liegt es dran, dass er jetzt eine Diät hat, die ihn heilt? Oder liegt es an ganz anderen Faktoren?
Oder liegt es am Gesamtbild, dass man halt raus ist, sich quasi aus dem Alltag,
genau, aus dem
sich
Alltag erholen raus kann
und um vielleicht also alles zusammen ja auch wirkt, ne?
Ja, ja, natürlich. Eine typische Frage, und das hat mir die Inge-Lore Geistlinger gesagt, das ist auch heute noch Leute, die zu ihr kommen, um sie sagen nach Bilz-Methoden heilen zu lassen. Das erste ist, oder eine der ersten Fragen ist, wann ist es das erste Mal aufgetaucht? Und dann zu gucken, gab es da eine Stresssituation, Arbeit, Familie, was auch immer, ne? Wo könnte da der Auslöser sein? Und dann versuchen, sozusagen, diesen Auslöser rauszukriegen und den Menschen auch rauszunehmen. Also die ganze Psychosomatik, die funktioniert natürlich nicht. Und das ist ja bis heute auch nicht anders. Also als ich in den ganzen Gesprächen war, ist mir das oft gefallen nochmal, Post-Covid oder Long-Covid, die Leute, wo man nichts findet, so, aber die Leute sind definitiv krank.
Natürlich, ja.
So. Ja, ja. Und ohne die jetzt in eine Psycho-Ecke zu stellen, sondern man weiß es einfach nicht. Und die Marina Lienert hat gesagt, naja, eigentlich ist das schon immer so gewesen. Oder es gibt immer wieder Hinweise, dass Leute nach Virenerkrankungen richtig krank, also krank bleiben und nicht wieder gesund werden. Das ist aber von der Medizin nie richtig untersucht worden, weil das war selten. Jetzt erst nach einer Pandemie, wo eben Millionen Leute eine Viruserkrankung hatten, ist das natürlich eine Größenordnung, wo das mehr auffällt und wo jetzt auch der Druck für den Mediziner größer ist, mal zu gucken.
Ja,
und sie natürlich
ja.
auch mehr Leute haben, weil zuvor war es so ein bisschen anekdotisch, dass Leute gesagt haben, ja, ich hatte hier die Masern oder ich hatte das und das, die Vireninfektion und seither bin ich krank. Ne?
So. Aber also das ist ja genau der Punkt eigentlich, wie immer mit unserer Medizin, egal, ich sag jetzt mal, wo in der Menschheitsgeschichte, das ist ja immer das, wir haben halt nur den Stand, den die Medizin gerade hat und das ist damit halt in einer gewissen Weise unser Weltbild, in dem wir leben können und wir wissen nicht, was da außerhalb ist. Und das ist halt immer der Punkt, man kann halt auch nur diagnostizieren, was man schon weiß, dass es existiert. Also da weiter zu forschen, ist da natürlich spannend.
Ist spannend und natürlich die Schulmedizin ist dann eher, es gibt, wir finden eine Ursache. So.
Ja.
Also mittlerweile ist das ja auch anders, man guckt ja mehr individuell und es gibt auch individuelle Therapien, das ist ja sozusagen das große Thema jetzt auch in der Medizin.
Auch der ganzheitliche Ansatz.
Also das kippt, aber interessant fand ich, dass eben Leute wie Lahmann, der ja auch Mediziner war, gesagt hat, nee, ist nicht. Und auch andere Kliniken, die ich jetzt gar nicht erwähnt habe oder so, es gibt eine ganze Reihe, wo Mediziner gekommen sind und gesagt haben, okay, sie wollen jetzt nicht sozusagen die universitäre klassische Medizin machen, sondern sie wollen ganzheitlich und haben dann eben auch solche Kurkliniken, naturheilkundlich orientierte Kurkliniken gemacht. Und auch bei Bilz, der ja kein Arzt war, der hat Ärzte beschäftigt und gerade für die Diagnostik. Also das ist keine Scharlatanerie, sondern die haben geguckt und Bilz hat dann eine Therapie festgelegt aufgrund seiner Erfahrung mit den Leuten. Ne? Aber wir sind ganz schön abgedriftet von der Nazi-Zeit.
Das ist aber auch gar nicht schlimm, weil ich wollte nämlich genau da jetzt dann mal kurz nämlich drauf zurückkommen, dass das dann nämlich mit dem Krieg auch quasi die Geschichte dieser Naturheilsanatorien endet. Und das fand ich auch irgendwie überraschend. Also liegt es dann an dem wirtschaftlichen oder, sag ich mal, die anderen Probleme, die man einfach hat in dem Moment?
Ja, also die sind zum Teil als Lazarett genutzt worden natürlich dann. Ja. Die Leute hatten natürlich nicht das Geld oder Interesse oder konnten auch gar nicht mehr dann eine Kur machen. Das ist einfach hinten runter. Und dann, naja, zugespitzt gesagt, eine Fastenkur hilft nicht, wenn du einen Bauchschuss hast. Ne?
Naja, klar. Ja, ja.
Und oder so Verletzungen. Also da ist dann eigentlich mit Kriegsausbruch dann auch, sagen wir, von der medizinischen Seite, also zum einen ist der Gerhard Wagner, der das eben sehr stark gefordert hat, 39 gestorben. Hess ist 41 geflohen, damit war er auch als Protégé ausgefallen. Und dann in Kriegszeiten, dann ist die klassische Schulmedizin gefragt. Und bei Naturheilkunde natürlich schlechte Ernährungssituation, die dann gekommen ist, durchaus auch immer eine Rolle gespielt hat.
Da muss ich jetzt nochmal ganz kurz einen Schluck nehmen von deiner Bilzbrause.
Ja, ja, bevor der Hals ganz trocken bleibt.
Ja, die ist eigentlich ganz lecker, wirklich. Ich meine, auch so Kräuterlimonade ist ja wirklich schön. Sag mal, so die Bilzbrause kann man jetzt wieder weiterkaufen.
Ja, die ist vor ein paar Jahren wieder neu aufgelegt worden.
Ne?
Ja, ja. Wobei, es gab sie eigentlich die ganzen 120 Jahre.
Ach.
Ja, ja.
Wo?
eigentlich in einem gut sortierten Laden, ne? Supermarkt. Und zwar hat man in den 20er oder Anfang der 30er Jahre sich überlegt, also als das sozusagen expandierte, und hat gesagt, naja, also Blitzbrause irgendwie auf Tschechisch oder Englisch, Französisch. Fragt dein Freund, wie er Blitzbrause ausspricht auf Französisch.
Blitzbrause. Oder
du. Du warst ja auch in Frankreich, ja. Wie man das so macht. Jedenfalls, der Name war nicht irgendwie nicht so richtig tauglich für eine internationale Vermarkter.
Ne? Ist nicht catchy, ne.
Und dann dachte man sich, okay, man betont, dass das ja ein Getränk ohne Alkohol ist. Lateinisch, sine Alkohol.
Oh.
Und zusammengezogen, Sinalco.
Ah, oh, das kennt man ja sogar, Sinalco.
Ja, genau.
Aber da bin ich nicht drauf gekommen, dass das irgendwie auf lateinischer Basis ist. Ach so.
Ja, das okay. Ist eigentlich die Pilzbrause, wobei die Rezepte wohl sich sehr verändert haben und die eigentlich mit dem Ursprung nichts zu tun hat. Aber interessanterweise, es gibt ein Land auf der Welt, wo es bis heute Pilzbrause heißt.
Ach.
Ja, Chile.
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 Wissen wir warum? Nee.
Nee, ich habe aber nochmal auch Chilenen nachgefragt und die haben mir gesagt, ja, es kennt sie.
Verrückt, okay.
Und das würde nach Grapefruit schmecken.
Nach Grapefruit.
Naja, das Ursprungsrezept, also der Fabrikant damals, Franz Hartmann, der kam mit der Idee, auf der Basis von Zitrusfrüchten eine Limonade zu machen, zu Pilz. Und dann ist sozusagen einmal die Zitruslimonade und Pilz hat dann gesagt, nee, wir nehmen mehr Einheimische. Und jetzt gibt es, wie gesagt, in zwei Varianten, einmal mit Einheimischen und einmal auch wieder auf der Basis von Zitrusfrüchten.
Und wenn Sie in Chile unterwegs sind, schön wandern gehen oder durch die Stadt spazieren, dann sehen Sie vielleicht in einem Laden Pilzbrause und jetzt wissen Sie warum.
Ja, und dann kaufen Sie eine und trinken Sie.
Weitere spannende Weltgeschichten vor der Haustür, die hören Sie in unserem gleichnamigen MDR-Kultur-Podcast. Den finden Sie in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Und wenn Ihnen das gefallen hat, was Sie jetzt gehört haben, dann geben Sie uns doch eine schöne Bewertung und abonnieren Sie uns. In zwei Wochen gibt es dann die nächste Folge von Weltgeschichte vor der Haustür. Machen Sie es gut.
Machen Sie es gut und noch einen kleinen Tipp habe ich. Wir haben das Thema schon einmal aufgegriffen in einer Facette, die wir jetzt gar nicht erwähnt haben, Linda. Die internationale Hygieneausstellung, Lingner und natürlich den gläsernen Menschen. Ja. Das ist natürlich auch eine der Facetten, wobei sich Bilz und Lahmann und Lingner nicht leiden konnten.
Deshalb und haben Lingner, wir sie auch in zwei verschiedenen Folgen.
Genau. Und Lingner hat immer behauptet, es wäre Scharlatanerie, was Bilz da betreibt.
Okay, auch das, ein Hörtipp.
Ja. Tschüss, bis zum nächsten Mal.